geglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reihe, wo wir euch ein Sechsgang-Menü servieren wollen zu den Glaubensinhalten des Christentums. Ihr habt die Hauptspeise hinter euch. Das war richtig nahrhaft und vielleicht manchmal fast ein bisschen verkocht oder zu lange im Ofen, als wir die Christologie besprochen haben. Wir kommen jetzt langsam aber sicher zum Dessert, aber bevor es süß wird, wird es nochmal richtig rezent und salzig und vielleicht auch ein bisschen pikant. Wir sind bei der Lehre von der Kirche, der Rolle von der Kirche im christlichen Glauben.
Ja, und vielleicht noch vorweg, also herzlich willkommen im 2025 auch von Ausgeglaubt Seite. Ihr habt ja schon länger nichts mehr von dieser Staffel gehört, in der wir eigentlich mittendrin sind, diese Grundlagen des christlichen Glaubens, weil wir im Dezember, ich glaube, 2 oder 3 Sonderfolgen eingeschoben haben. Wir nehmen jetzt den Faden wieder auf und führen euch noch mal durch dieses Menü und zum Ende dieser Schmauserei mit den nächsten Folgen. Heute geht's eben um Kirche. Ist das überhaupt Teil des, kann man sagen, zu den Grundlagen des christlichen Glaubens gehört die Verständigung über Kirche?
Ja, wenn man jetzt vom Glaubensbekenntnis, also vom ganz bekannten Glaubensbekenntnis, dem Apostolikum ausgehen will, dann muss man sagen, ja, eindeutig ja.
Ja.
Weil da haben wir diese Dreiteilung, an dieser Dreiteilung orientieren wir uns ja auch in diesem Sechsgang-Menü, das wir kochen. Und das beginnt eigentlich mit Gott Vater, dann kommt Jesus Christus, der Sohn, und dann kommt der Geist, und wo es geistreich wird, kommt dann die Kirche
ins Spiel. Ja, genau.
Und deswegen, ja, das gehört dazu, aber ich verstehe schon, warum du die Frage stellst, weil es natürlich dann Thema, ja, welche Kirche meinen wir eigentlich, wenn wir von einer Kirche sprechen, an die Menschen oder an die jetzt ganz konkret Christinnen und Christen glauben, Klammer, sollen.
Ja. Ja, also es ist ja auch noch, du hast jetzt das apostolische Glaubensbekenntnis erwähnt, es ist ja auch noch interessant oder auch witzig, dass in diesem letzten dritten Artikel, dass es eben hier heißt, ich glaube an den Heiligen Geist und dann an die heilige katholische, gemeint ist christlich, nicht konfessionell katholisch, an die heilige allgemeine christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Man könnte ja sagen, die Kirche glaubt an sich selber, also modern oder postmodern gedeutet, wäre das so richtig so, jeder muss zuerst mal an sich selber glauben.
Ja, das ist eine schöne Deutung. Ich meine, spannend ist ja, das Apostolikum hat ja eine Vorform, nämlich das Nizänum. Und dieses Jahr feiern wir ja 1700-jähriges Jubiläum des Glaubensbekenntnisses, das in Nicäa festgelegt worden ist. Ganz, ganz kurzer Hintergrund. Das Christentum wurde von einer kleinen Sekte zu der staatstragenden Religion im Römischen Reich. Und dann hat Kaiser Konstantin gesagt, okay, das ist super, ich unterstütze das ja auch voll, aber ihr müsst da mal eine Grundlage haben, die verbindlich ist. Und daraus entstanden ist das Nizänum. Und in diesem Nizänum kommt eben die Kirche in dieser Form noch gar nicht vor. Also dass die Kirche nicht etwas, das geglaubt wird, an das geglaubt wird. Da wird kein Glaube bekannt zu einer Kirche, sondern da ist die Kirche genannt als diejenige, die Irrlehren verdammt. Werden am Schluss quasi, also nach dem und an den Heiligen Geist, kommt eine Aufzählung von lauter Dingen, die man falsch über Christus und sein Verhältnis zu Gott Vater sagen kann. Und dann heißt es am Schluss, also wer das sagt, den belegt die katholische Gemeinde, ist wiederum die allgemeine Kirche oder man könnte vielleicht auch sagen die Mainstream-Kirche, mit dem Anathema, also mit einem Fluch, mit einem Bannfluch. Die sollen ausgeschlossen sein, die gehören nicht zu uns.
Ja.
Also da definiert die Kirche in einem Bekenntnis die Grenze und im nächsten Konzil wird das Glaubensbekenntnis erweitert. Es kommen ein paar Teile dazu und ein paar Teile fallen weg. Also im Apostolikum, wie wir es haben, ist dann nicht mehr diese ganze Anathema-Aufzählung genannt, aber die Kirche schafft es jetzt ins Glaubensbekenntnis.
Also die Kirche ist nicht mehr nur diejenige Instanz, die das Bekenntnis, das Glaubensbekenntnis spricht, die quasi ihren Glauben hier bezeugt, sondern selber in einer bestimmten Form auch Gegenstand des Glaubens. Ich denke, gut, da können wir ja jetzt drüber diskutieren. Man kann das ganz unterschiedlich deuten. Also ich würde das, ja.
Lass uns das mal vielleicht an zwei ganz unterschiedlichen Zitaten festmachen, oder? Ich nehme mal das erste Zitat von Alfred Loisy. Der hat gesagt, Jesus verkündigte das Reich Gottes und gekommen ist die Kirche. Wenn wir jetzt dieses Zitat ohne Kontext einfach so nehmen, bei ihm hat es einen anderen Sinn als das, was man jetzt zuerst denkt, aber das ist egal, das kann man googeln, dann könnte man ja denken, ja, es ist wahrscheinlich nicht so klug, dass die Kirche ins Glaubensbekenntnis gehört. Eigentlich müsste da einfach das Reich Gottes rein, aber die Kirche, das ist schon ein bisschen suspekt, das ist eigentlich nicht das, was gedacht war.
Naja, und das Zitat ist mir immer mal wieder begegnet, das wird ja auch gerne gesagt, mit einer sehr stark institutionenkritischen Spitze, dass man stellt dann so gegenüber, da ist dieser Wanderprediger aus Nazareth, der hat eine dynamische, lebendige, auch egalitäre Jesus-Bewegung ins Leben gerufen und dann haben sich die Dinge verfestigt und verkrustet und am Schluss ist so ein kirchlicher Beamtenapparat draus geworden.
Ganz genau. Ja. Jetzt muss man aber sagen, dass genau diesem coolen Wanderprediger, der so anti-institutionell war, ja im Matthäusevangelium die Worte in den Mund gelegt werden. Und das wäre jetzt das zweite Zitat. Das sagt Jesus zu Petrus, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde oder Versammlung oder Kirche bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Da könnte man sagen, naja gut, also da sind wir ja schon mindestens näher am Ursprung, als wir das sind mit den Glaubensbekenntnissen, die wir kennen. Und da spielt also diese Gemeinde schon eine ganz wichtige Rolle. Sie wird eingesetzt quasi, sie wird verheißen von Jesus Christus selbst.
Ja, und das ist natürlich jetzt auch der Belegvers, die Belegstelle, mit der die katholische Kirche auch die Sonderstellung des Papstes legitimiert. Also der Papst ist quasi der Nachfolger Petri und auf diesem Felsen steht die ganze Kirche. Also da wird das sogar ganz entschieden quasi zur Legitimation der römisch-katholischen Institution Kirche gebraucht.
Genau. Ja. Und wir werden dem gerade nachspielen, dann auch schauen, was die protestantische, reformierte Interpretation dieser Bibelstelle ist. Aber der Vorschlag wäre, dass wir eine erste Folge zu Kirche und ihrer Bedeutung für den Glauben machen, die sich vor allem darum dreht, was soll Kirche eigentlich sein? Und dann in einer zweiten Folge, die wir aufnehmen werden, werden wir drüber sprechen, was ist Kirche eigentlich und was sind ihre Herausforderungen und wie könnten Christinnen und Christen heute darauf reagieren. Aber dann steigen wir doch jetzt mal ein in diese Peterstelle, die hat ja einen Kontext. Oder also Bibelzitate ohne Kontext gelten einfach nicht, Manu. ja. Was ist denn der Zusammenhang?
Also der Zusammenhang.
Hat das Jesus einfach so beim Frühstück gesagt oder ist da was passiert?
Also so wie es uns überliefert ist, ist der unmittelbare Zusammenhang tatsächlich die Frage, wer eigentlich Jesus, der Menschensohn, wird er da genannt, wer er eigentlich ist. Und Petrus ergreift dann das Wort. Also Jesus fragt die Jünger ganz progressiv und die Leute, die um ihn herumstehen, wer sagt ihr, dass ich sei? Und Petrus sagt dann, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet dann zu Petrus und sagt, selig bist du, Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut, also Menschen, haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, und jetzt kommt dieses Zitat, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also der Kontext hier, und ich würde sagen auch der Grund, warum Jesus Petrus hier den Felsen der Gemeinde nennt, ist eben, weil Petrus unmittelbar vorher dieses Bekenntnis abgelegt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Ja, und interessant ist ja auch, dass er ihn zunächst Simon nennt. Also er sagt, selig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Da ist er noch Simon. Mhm. Und dann wird er zu Petrus. Und Petrus bedeutet ja nichts anderes als Stein.
Ja.
Also, du bist der Stein. Und jetzt gibt's zwei ganz unterschiedliche Interpretationen ausgehend von dieser Bibelstelle. Du hast jetzt schon ein bisschen eingeschwenkt so auf diese protestantische, reformierte Deutung.
Ja, ja, ja.
Es gibt aber natürlich eben diese katholische Interpretation, die dann sagt, jawohl, da haben wir ihn also, den Ursprungsmoment, auf den quasi das Charisma der Kirche, der Kirchenleitung übergeht. Das ist Petrus. Das ist, wenn man so will, quasi der Urapostel, auf den alles zurückgeht. Und in dieser Tradition stehen wir. Die wurde durch Handauflegen der Bischöfe weitergegeben, also mit der, wenn man so will, Priesterweihe, mit der Einsetzung, mit der Weihe zum Bischof. Und daraus legitimiert sich die Autorität der römisch-katholischen Amtskirche, dass sie sagen kann, wir haben eine ungebrochene Sukzession, also eine Nachfolge, Linie, ja. Eine Linie, die auf diesen Petrus zurückgeht, dem diese Verheißung gilt.
Ja. Also das wäre, man könnte sagen, die institutionelle Ausdeutung dieser Stelle. Und ich habe jetzt eigentlich schon eingeschwenkt auf eine stärker, würde ich sagen, theologisch oder offenbarungstheologische Deutung. Also Petrus erkennt und Jesus sagt ja, das hat dir der Vater im Himmel, das hat dir Gott selbst irgendwo gezeigt. Petrus bekennt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und die Kirche beruht nach dieser Deutung eben nicht auf einer Person und deren Autorität jetzt durch Handauflegung weitergegeben wird, sondern die Kirche beruht auf dem Glauben an den Sohn des lebendigen Gottes. Also das ist quasi das Kriterium hier. Es geht nach dieser Deutung nicht um eine Person, die jetzt hier im Mittelpunkt steht als Fels der Kirche, als Stellvertreter Christi auf Erden, wie es der Papst für sich in Anspruch nimmt, sondern es geht hier um den Glauben an Christus als den Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist eigentlich das Fundament der Kirche.
Genau, man könnte auch sagen, wir haben einmal ein eher aristokratisches Modell, das quasi so mit der Weitergabe von Privilegien und Rechten und Aufgaben handelt, also wie ein König dann vielleicht seinen Sohn einsetzen kann, und da diese ganze Thronfolge geregelt wird in der Familie.
Ja.
Das wäre so das eine Modell. Das andere Modell wäre eher so ein symbolisches, ein hermeneutisches Modell. Nämlich so wie ich sagen kann, also Mahatma Gandhi hat die Friedensbewegungen bis in die heutige Zeit inspiriert, da meine ich ja auch nicht, dass Mahatma Gandhi noch rumläuft und etwas tut, das inspirierend ist, sondern dass er quasi selbst zu einer Chiffre, zu einem Symbol geworden ist für eine bestimmte Art des Widerstandes und der Hoffnung.
Ja.
Und genau so kann man diese Stelle natürlich auch interpretieren und sagen, ja, also dieser Simon wird durch die Offenbarung, an die er glaubt, zu einem Stein, auf dem die Kirche von Christus festen Stand hat.
Naja, genau. Also,
und das passt dann übrigens auch sehr gut zu diesem ganz berühmten Zitat von Paulus, wo er sagt, einen anderen Grund, wir sind wieder beim Grund, ja, beim Eckstein, oder? Kann keiner legen, als der gelegt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.
Ja, genau, genau, genau. Und was mir jetzt hier gefällt, da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen tiefer bohren, was mir gefällt an diesem Zuspruch von Jesus, das ist eine meiner Lieblingsstellen, wenn es um Kirche geht, oder die Lieblingsstelle von mir, wenn er sagt, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und sinngemäß könnte man diese Stelle auch übersetzen mit die Pforte der Hölle werden ihr der Gemeinde nicht standhalten, weil es ja eher die Gemeinde das bewegliche Moment ist und nicht die Pforten der Hölle, die quasi laufen ja nicht herum und überwältigen andere Menschen, sondern umgekehrt, die Gemeinde wird, zumindest nach einer möglichen Deutung, wird die Gemeinde hier als eine Größe vorgestellt, die quasi die Pforten der Hölle erschüttert, die den Einflussbereich der Hölle streitig macht. Und mir gefällt diese, ich möchte jetzt gerade sagen, diese aggressive Deutung von Kirche. Nicht natürlich, es ist natürlich eine gewaltsame Sprache, aber der springende Punkt ist ja gerade die Kraft, in der die Kirche die Pforten der Hölle erschüttert, ist gerade die Kraft der Liebe. Und natürlich nicht die Gewalt oder das Schwert, sondern die Macht des Schwertes und die ganzen auch die lebensfeindlichen Dynamiken dieser Welt und die Ungerechtigkeiten und so weiter. In dieser Vision quasi wird die Kirche zu einer Bewegung, die eben diesen lebensfeindlichen, menschenverachtenden Kräften die Stirn bietet und die Hölle zurückdrängt. So, ja. Das finde ich, also mir läuft immer ein kleiner, ich sage jetzt mal, positiver Schauer den Rücken runter, wenn ich diese Stelle lese. Es bleibt auf weiten Strecken eine Vision. Wir kommen auch in der nächsten Folge noch auf die Geschichte der Kirche zu sprechen und wissen natürlich, dass die Kirche auf weiten Strecken eben diese Kraft nicht gewesen ist und teilweise sogar selber lebensfeindliche Dynamiken aus sich herausgesetzt hat. Aber als Vision finde ich das ganz großartig.
Ja, ich bin ja bekanntermaßen viel weniger skeptisch, was die Geschichte der Kirche angeht, als du, Manu. Aber das können wir wirklich in der nächsten Folge diskutieren. Aber vielleicht noch ein Hinweis auf eine interessante Parallele zur Christologie, die wir hier mit der Kirche haben und die du jetzt aufgemacht hast. Oder man kann jetzt dieses Petrusbild so verstehen, wie irgendwo auf dem Hügel wird jetzt eine Kirche gebaut und die ist quasi wie eine uneinnehmbare Burg.
Ja.
Man kann sie aber auch so verstehen, dass man sagt, naja, diese Kirche ist nicht nur ein Bollwerk gegen die Kräfte des Bösen, sondern sie ist quasi der Rammbock, der dann selbst die Pforten der Hölle erschüttert.
Exakt.
Und wenn wir es so nehmen in diesem Bild, dann sind wir natürlich ganz nahe bei dieser Vorstellung von Kreuz und Auferstehung, wo Jesus gekreuzigt wird und stirbt. Mhm. Dann steigt er hinab in das Reich des Todes, also in die Hölle hinab, füllt den gottlosen Ort mit seiner Präsenz und kommt dann wieder als der Lebendige.
Ja.
Und das wäre eigentlich eine Analogie zu diesem Kirchenverständnis, das man hier festmachen kann. Und die geht ja viel weiter noch, diese Analogie, wenn man sich vorstellt, was ursprünglich eigentlich der Ort Gottes ist. In der jüdischen Religion, in der Jesus selbst aufgewachsen und sozialisiert worden ist, dann ist es eigentlich ziemlich einfach zu bestimmen, wo Gott hockt. Gott hockt im Tempel. Mhm. Und etwas genauer eigentlich im Allerheiligsten des Tempels.
Ja.
Und deswegen war das ja auch, als Israel ins Exil musste, das war schlimm. Aber ganz besonders schlimm und unerklärlich war, wie konnte es sein, dass die den Tempel zerstören konnten, oder?
Ja.
Das war ja das große Trauma, weil den Tempel kannst du doch nicht einnehmen, das ist ja die Wohnung Gottes. Also es war undenkbar. Okay, also Gott sitzt im Tempel. Und was ja jetzt sehr früh schon passiert, also nämlich schon in paulinischen Schriften zeigt sich das, ist diese Übertragung der Präsenz Gottes weg vom Tempel hin zu dieser Gemeinde, die da gebaut wird, zu dieser Versammlung, sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Mhm. Sagt er im 1. Korinther 3,16. Und das bedeutet, dass die Präsenz Gottes jetzt nicht mehr an einen Tempel geknüpft ist, sondern an ein Netzwerk, an eine Gemeinde, an eine Gemeinschaft.
Ja, ja. Das ist eine interessante Verschiebung, die hier auch stattfindet und auch wieder eine eigentlich ganz, und ich bin auch dafür, das zuerst mal stark zu machen, bevor man dann immer so kritisch und problematisierend dahinter geht, eigentlich eine ganz, ganz krasse Vision und Aussage auch, dass nach biblisch-neutestamentlichem Verständnis Gott in seiner Gemeinde, in seiner Kirche wohnt und zu Hause ist. Dass quasi die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft der Gläubigen begegnet und dass es, um das jetzt zu verbinden mit diesem Ausspruch von Jesus, den wir vorhin zitiert haben, dass diese Gegenwart Gottes eine progressive Größe ist, etwas ist, was hinausdrängt und, wie du das jetzt gesagt hast, der Hölle und dem Tod ihr Gebiet streitig macht, so wie Jesus vorausgegangen ist quasi in die Hölle und in diese Finsternis. Übrigens noch, heute sind wir am Bible-Jumpen, noch ein Bezug im Johannesevangelium im 1. Kapitel heißt es ja, wird ja der Logos Jesus oder Christus, der Sohn, mit dem Logos identifiziert und dann heißt es, er wird als Licht beschrieben und die Finsternis konnte das Licht nicht ergreifen. Da ist auch schon etwas von dieser Bewegung quasi, das Licht kommt in die Finsternis und die Finsternis kann das Licht nicht auslöschen, sondern im Gegenteil, die Finsternis wird durch das Licht erhellt. Die Hölle wird durch den Sohn Gottes, durch den Höllengang des Sohnes Gottes erhellt und die Gemeinde macht der Hölle und dem Tod ihr Gebiet streitig. Also mir gefällt so dieses auch Revolutionäre, das hat noch gar nichts von wir treffen uns am Sonntagmorgen von 9:30 bis 10:30 und singen möglichst ohne irgendjemanden zu stören unsere Lieder und ziehen dann wieder unserer Wege. So, das hat noch nichts von dem. Ja,
gibt natürlich auch durchaus weniger kämpferische Bezugspunkte, ja, wenn man an den Sauerteig denkt oder das Salz der Erde.
Ah, ja, ja.
Also das alles ist da ja mit drin. Was jetzt ja spannend ist, dass wir einerseits sagen können, Jesus hat nicht eine wirkliche Kirchenlehre entwickelt. Ich würde auch sagen, Paulus hat nicht eine wirkliche Lehre von der Kirche entwickelt, wie er das zum Beispiel bei Jesus Christus schon durchaus gemacht hat. Also da hat er sich systematisch dran abgearbeitet. Aber wir haben von Paulus doch einige sehr markante Stellen, wo es darum geht, zu erklären, dass diese Gemeinde, mit der er jetzt in Kontakt ist, das ist nicht irgendetwas, das ist nicht wie ein Verein, der sich halt jetzt ein bisschen uneinig ist oder so, sondern das ist schon eine Gemeinschaft, der die Erwählung Gottes gilt und die eine ganz besondere Verantwortung hat, der sie sich stellen soll, die den Tempel verkörpern kann, die selbst zum Feld wird, auf dem Gott durch die Apostel tätig ist und arbeitet, die einen Unterschied machen soll in der Welt.
Ja, auch. Ja.
Und die Gefahr, die jetzt darin besteht, und das war natürlich damals in dieser Minderheitensituation noch nicht dieselbe Gefahr, ist, dass man folgende einfache Gleichung machen kann. Man kann dann sagen, die Verheißung, die Israel als auserwähltes Volk gegolten hat, die wird jetzt von Israel weggenommen und auf die Kirche gelegt. Der Tempel, den brauchen wir nicht mehr, der wird jetzt zur Gemeinde oder zur Gemeinschaft und zum Leben, das da drin ist. Und das, was Recht, Gerechtigkeit und Torah ist, das verändert sich jetzt an den Glauben, an das Evangelium. Und das ist ja durchaus etwas, was in der Kirchengeschichte total verbreitet ist. Also das finden wir ständig. Wie gehst du damit um?
Ja, also das hat natürlich eine zweifelhafte Karriere gemacht, dieses Bild oder diese Vorstellung unter dem Stichwort Ersatztheologie oder Substitutionstheologie, dass quasi die Kirche einfach eins zu eins Israel ersetzt und dass eigentlich Gottes Bundestreue auch von Israel weggenommen wird und auf die Kirche übergeht. Das hat natürlich dann auch eine sehr problematische, historisch eine sehr problematische Dynamik entwickelt, weil ein Stück des Antisemitismus, des Judenhasses auch auf diese Weise begründet werden konnte oder unter Berufung auf eben die verloren gegangene Treue Gottes zu seinem Volk. Er hat sein Volk Israel verworfen und jetzt ist er der Kirche treu, und das hat dann zuweilen, hat man sich dann auf diesem Hintergrund legitimiert gefühlt, Juden entweder zu versuchen, zwangs zu bekehren oder sie dann wirklich auch zu benachteiligen, zu diskriminieren, zu verfolgen. Folgen, weil sie ja den Herrn Jesus abgelehnt haben. Also das ist eine sehr, sehr historisch sehr belastete Geschichte. Und ich glaube nicht, dass man die Besonderheit und Identität der Kirche auf Kosten der Liebe Gottes zu Israel etablieren sollte.
Ich glaube auch, oder, und wäre jetzt auch unfair zu sagen, ja, wir müssen diesen Autoren Antisemitismus vorwerfen. Das ist wirklich ein Konzept, was es da nicht gibt. Aber es gibt natürlich eine antijudaistische Grundströmung, die darin mitläuft, und die kann man aus politischen und ethischen Gründen ablehnen. Es gibt aber auch einen theologisch ganz wichtigen Grund, der uns wirklich in das Herz der Ekklesiologie zurückführt. Weil diese Verbindung der Kirche mit dem Ersten Testament, die geschieht ja nicht dadurch, dass man sagt, ja, das müssen wir irgendwie noch mitschleppen für unsere ehemals jüdischen Gemeindemitglieder, sondern das liegt ja daran, dass die das durchaus so empfunden haben, dass das eigentlich ihr Grunddokument ist, auf dem sie stehen, und die christliche Haltung bei allem politischen Streit und bei aller religiöser Auseinandersetzung mit dem religiösen Establishment im Judentum zu der damaligen Zeit, die Grundidee war ja trotzdem, dass man sagt, okay, es gibt diese Verheißung an Abraham, ihr werdet zahlreich sein, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und das geschieht über diese Erwählung, die dort ausgesprochen wird. Und aus diesen Erwählten kommt dieser Jesus von Nazareth als der Messias, als der Christus, und erwählt die Menschheit mit in seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Also da ist es nicht die Idee, dass quasi die Verheißung von Israel weggenommen wird und auf die Kirche gelegt wird, sondern dass die Kirche in Israel über diesen Mittler Jesus von Nazareth dann eigentlich der Kirche, der Menschheit gilt.
Ja.
Das finde ich einen wichtigen Unterschied einerseits und andererseits aber auch nochmal entscheidend, um zu sagen, die Kirche hat sich eigentlich in diese Tradition hineingestellt und nicht gesagt, wir sind diejenigen, die jetzt einen Neuanfang brauchen. Aber heute haben wir nicht zuletzt auch in protestantischen Kirchen ganz stark verbreitet diese Haltung, eigentlich bräuchten wir nur das Neue Testament. Oder eigentlich beziehe ich mich in meinem Glauben nur auf den Gott des Neuen Testaments. Der Gott des Alten Testaments, der ist mir irgendwie ein bisschen zu brutal, ein bisschen zu willkürlich etc. Das ist einfach nicht die Haltung der Kirche. Das
ja.
Der Kirche an ihrem Ursprung, aber auch nicht in den ersten Jahrhunderten.
Ja, und das wäre ja, ist an vielen Stellen einfach auch ganz hoffnungslos vereinfacht. Also die Idee, den Gott des Alten Testaments als den bösen, rachsüchtigen gegen den Gott der Liebe des Neuen Testaments auszuspielen, das lässt sich ja so wirklich nicht halten, wenn man die Texte genauer liest. Und für die damaligen Christen und auch die Autoren des Neuen Testaments wäre natürlich die Vorstellung eines christlichen Glaubens, der auf Kosten oder in Opposition zum jüdischen Glauben sich profiliert, wäre irgendwie absurd gewesen, weil das ja alles Juden waren. Also die haben sich ja, natürlich ist das eine Bewegung innerhalb des Judentums gewesen, die quasi eine sektiererische Jesus-Aufbruchsbewegung, aber die sind ja inklusive Jesus im Judentum verwurzelt und aus ihm hervorgekommen.
Also, genau. Also ich versuch's mal ungefähr so zusammenzufassen. Wir haben eigentlich zwei verschiedene Bewegungen, die reinkommen, wenn wir uns fragen, welche Rolle spielt eigentlich Kirche? Das eine ist, Kirche ist derjenige Begriff, der erklären kann, wie aus der Erwählung, die Israel gilt, eine Erwählung der Menschheit wird durch diesen Juden Jesus von Nazareth.
Ja.
Das ist die eine Bewegung. Und das andere, und das kommt sehr stark durch die jesuanische Verkündigung dazu, ist, dass diese Kirche eine Mission, einen Auftrag hat, nämlich an diesem Reich Gottes mitzuarbeiten. Also wir sind Kinder Gottes und als Kinder Gottes sind wir aber auch Mitarbeiter Gottes an seinem Reich. Das sind eigentlich diese zwei Hauptideen, die jetzt reinkommen. Und lass uns doch vielleicht als Abschluss dieser ersten Folge noch drüber sprechen, was ist denn jetzt diese Mission der Kirche genau? Was hat sie zu tun? Was ist ihr Auftrag?
Das ist eine große Frage für eine abschließende Runde. Also der Auftrag, der ja in dem sogenannten Missionsbefehl von Jesus an die Jünger weitergegeben wird, ist ja derjenige, in die ganze Welt zu gehen. Da hat man wieder dieses progressive Element, also sich nicht einfach einzubunkern, sondern rauszugehen zu den Menschen, das heißt zu allen Völkern. Und dann heißt es, sie zu Jüngern zu machen, ihnen das Evangelium, also die Botschaft von Jesus Christus, vom Reich Gottes zu predigen und sie zu Jüngern machen, sie zu lehren, sie zu taufen. Also da ist ein ganzes Paket mit verbaut, dass auf jeden Fall auch eine, also oder im weitesten Sinn eine Kommunikationsaufgabe ist.
Und zwar so eine Kommunikationsaufgabe vielleicht in drei Teilen, oder? Das eine ist, das in Worten zu erzählen. Vielleicht als Bekenntnis, vielleicht ja auch ein bisschen pädagogisch oder aufklärend oder was auch immer. Dann geht's ganz stark um den Aspekt der Bevollmächtigung, also die werden getauft, deswegen gehören sie dann dazu und sind Kinder Gottes und dürfen wissen, dass sie Kinder Gottes sind. Und der dritte Teil, der da natürlich auch reinkommt, ist, dass dieses Evangelium nicht etwas ist, das nur in Worten und Symbolen besteht, sondern dem Taten folgen. Also diese ja Jüngerinnen und Jünger, die zur Nachfolge aufgerufen werden, die werden nicht in ein Klassenzimmer gesperrt mit einem kleinen Taufbecken, sondern die werden in die Welt hinausgeschickt, wo sie einen Unterschied machen sollen.
Genau, es gefällt mir, weil ich ganz bewusst den Begriff Kommunikation gebraucht habe, in dem ja nach seinem quasi lateinischen Ursprung eben diese Mitteilung, diese Selbstmitteilung auch mit verbaut ist. Also Kommunikation heißt nicht nur Worte machen, sondern Mitteilung auch durch Menschen, die auch anpacken, auch Mitteilung durch Taten, durch Handeln, durch soziales Handeln, durch gerechtes Handeln. Also das ist alles mit dabei. Wir müssen in der nächsten Folge drüber reden, was ist daraus geworden und vielleicht vorher noch, welche Verständnisse von Kirche ergeben sich aus dieser Steilvorlage.
Ja. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann wünschen wir euch eine gute Woche und freuen uns auf euer Feedback zu dieser Folge. Was wir jetzt am Anfang der Folge noch nicht gesagt haben, ist, wir werden am Schluss diese Kurzfolgen zu unserem Sechsgang-Menü zusammenstellen, so dass ihr die alle auch einzeln noch abrufen könnt und finden werdet, wenn ihr daran Interesse habt. Und wer jetzt erst gerade die erste solche Folge gehört hat, kann ja vielleicht darauf warten und dann mal alles durchhören, wenn sie oder er Zeit hat, und uns sagen, was da fehlt und was das gut geschmeckt hat. Gute Zeit euch, bis bald.
Bis nächste Woche, tschüss. RefLab.